Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Architekturdialoge Basel, ich freue mich ganz sehr, dass Sie gekommen sind zu unserer Reihe Architektur und, dieses Jahr mit dem Titel Architektur und Innovationen. Wie Sie vielleicht wissen, sind wir seit vielen Jahren mit diesen interdisziplinären Diskussionen unterwegs, die uns deswegen wichtig sind, weil wir die Branchen, die mit dem Bauen, mit der Stadtgestaltung, mit Stadtentwicklung, der Denkmalpflege, mit Baufragen, mit Materialfragen zu tun haben, zueinander bringen wollen und in einer breiten Öffentlichkeit Themen diskutieren wollen, die eben nicht unter Spezialistinnen und Spezialisten, sondern eben auch von uns allen diskutiert werden sollen und können. Und gerade diese Reihe Architektur und hat in den letzten Jahren gezeigt, dass das auch auf ein großes Interesse stößt. Ich freue mich auch heute, dass wir so volles Haus haben. Und ich hoffe, das wird auch in den nächsten beiden Dienstagabenden der Fall sein. Ich sage dann gleich noch was dazu, was Sie dort erwartet. Dass wir diese Reihe und überhaupt unsere Arbeit als Stiftung Architekturdialoge durchführen können, verdanken wir der finanziellen, aber auch der ideellen Unterstützung verschiedener Partner, dass diese Reihe Architektur und nun das dritte Jahr gefördert wird und ermöglicht wird von der IWB, von den Industriellen Werken Basel, ist uns eine besondere Freude, weil auch erstaunlicherweise immer wieder viele Themen, die wir anschneiden, auch mit ihrem Tätigkeitsfeld zu tun haben. Ich sage das wirklich nicht als Pflichtübung, sondern wir freuen uns sehr, dass es so einen intensiven Austausch auch zwischen dem Sponsor und uns gibt, über Jahre jetzt schon. Das Gleiche gilt für die Fachverbände. Viele von Ihnen, die in den Branchen tätig sind, wissen das, dass die Arbeit dieser Institutionen ganz entscheidend ist für die Wirkung auch nach außen. Und das merken wir Jahr für Jahr in unseren Veranstaltungen, auch in den Rückmeldungen unseres Publikums. Die Stiftung Architekturdialoge hat in den letzten Jahren, Sie haben das vielleicht gemerkt, wenn Sie unsere Arbeit verfolgt haben, sehr intensiv am Programm gearbeitet. Sie finden in unserer Webseite, in der Agenda, nicht nur ein ganz großes Angebot unserer eigenen Veranstaltungen, was noch viel wichtiger ist, dass die Agenda Sie informiert über alle oder die meisten Architekturveranstaltungen, architekturbezogenen Veranstaltungen in der Region, in der Nordwestschweiz, im Süddeutschen und im Elsass. Und Sie können dort über unseren Newsletter sich informieren und verpassen im Grunde nichts von dem, was wichtig ist. Und das Gleiche gilt für unsere Plattform auf Facebook. Schauen Sie dort mal rein. Auch dort sind wir natürlich bemüht, die Diskussion, die wir hier beginnen, fortzuführen. Der Kreis derer, die sich für unsere Arbeit intensiver interessieren, den fassen wir zusammen in unserem Freundeskreis. Wir haben in den letzten Jahren verschiedene Veranstaltungen anbieten können, exklusiv für die Mitglieder, die uns unterstützen, finanziell unterstützen, die aber auch Themen an uns herantragen und mit uns im Dialog stehen, wie wir es ja in unserem Namen tragen, Architekturdialoge über Architektur, vor allem natürlich hier in Basel. Schauen Sie auch das auf unserer Webseite vielleicht an, vielleicht interessiert Sie das, uns zu unterstützen, uns zu fördern. Mit unserer Reihe Architektur und Innovationen in diesem Jahr möchten wir fortsetzen, was wir begonnen haben, eben diesen Austausch zwischen den Disziplinen. Und ich freue mich heute auf zwei sehr spezielle Gäste. Wir haben zum einen aus der Architektur Matthias Heinz von Pool Architekten aus Zürich, als diplomierter Architekt ETH, mit Wurzeln in Basel übrigens, wer das nicht weiß. Er hat in Zürich und in Indien studiert und ist Gründungsmitglied und Partner von Pool Architekten. 1998 hat sich die Genossenschaft gegründet. Er ist seit 2006 Mitglied des BSA und war dann anschließend Gastdozent und Professor in Zürich, Winterthur und Berlin. Und zu den jüngsten Bauten, viele wissen das, gehört der FHNW-Neubau in Muttenz sehr markant, nicht nur im Äußeren, sondern vor allem auch im Inneren. Unser zweiter Gast, eben der Branchenfremde, aber das kann man bei ihm fast gar nicht sagen, weil das so eng mit der Architektur verwoben ist, dass er natürlich auch vieles über diesen Dialog sagen können wird, ist Hermann Blumer. Hermann Blumer ist gelernter Zimmermann, hat im Anschluss ein Ingenieurstudium für Stahl- und Betonbau auch an der ETH ausgeführt und beschäftigt sich seit Mitte der 60er Jahre mit der Verbindung von Informatik und Holzbau. Also etwas, was, sagen wir, in den letzten 10 Jahren wieder ganz stark in den Fokus gerückt ist, auch durch das, was die ETH gemacht hat, am DFAB und anderen Institutionen. Das hat er eben als Pionier im Grunde der Branche schon in den 60er Jahren, also vor 5 Jahrzehnten, begonnen. Und wir werden heute auch einiges sehen und hören von dem, was damals entstanden, diskutiert worden ist und vor allem an Experimenten stattgefunden hat. Er hat dann die väterliche Holzfirma übernommen, bevor er sich mit Beiträgen an der Weltausstellung in Hannover und an der Expo 02 in der Schweiz beteiligt hat. 2003 hat er den Verein Création Holz für ganzheitliches Bauen gegründet. Wir werden davon auch sicher noch etwas hören. Und er hat in den letzten Jahren, also seit 2005, mit wichtigen Architekturbüros große Bauten mit Holzarchitektur erstellt. Vor allem zu nennen ist natürlich Shigeru Ban aus Japan und Helen und Hart aus Norwegen. Und natürlich auch hat er mit Pool-Architekten zusammengearbeitet. Deswegen gibt es auch heute diese Verbindung. Und wir erhoffen uns natürlich heute, dass auch Sie sich einbringen. Wie immer, Sie wissen das am Ende unserer kleinen Einführung durch die Referenten, damit Sie wissen, wen Sie vor sich haben. Und unserer Podiumsdiskussion gebe ich dann gern auch noch das Wort an Sie. Wenn sich aus dem, was wir hier oben diskutieren, Fragen ergeben, sind Sie herzlich eingeladen, sich zu beteiligen, sich einzubringen. Jetzt übergebe ich an Matthias Heinz, der als erster kurz vorstellen wird, was Pool-Architekten macht, was er selbst macht und wie wir die Innovation kennenlernen dürfen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier in Basel wieder mal aufzutreten. Ich habe jetzt einfach, das war auch deine Anfrage, kurz unser Büro vorzustellen, was wir vor allem machen und was wir viel machen und mit dem sind wir auch groß geworden, ist Wohnungsbau. Und ich klicke jetzt ganz schnell durch, es ist gar nicht so wichtig, was es ist. Das sind alles Wettbewerbe, die wir gemacht haben. Also jetzt inzwischen in den 20 Jahren, seit es Pool-Architekten gibt, um die 80 Wettbewerbe, wovon wir 20 ausgeführt haben. Und hier vielleicht gerade als erstes Projekt ganz schnell eines eben, das auch eine unsere erste Schnittstelle mit Hermann ist, ein Wohnungsbau in Zürich, ganz in Holz, mit einem Holzbausystem, das Hermann Blumer entwickelt hat, eines der ersten 2000 Watt Häuser. Von außen sieht man das nicht, aber innen komplett in Holz erstellt. Wir machen aber auch in Beton hier mehr als Wohnen, kennen Sie vielleicht auch die einen oder anderen. Diese große Siedlung am Rande von Zürich, diese Supergenossenschaft, also eine Genossenschaft, die sich, und da haben wir 3 Häuser erstellt, unter anderem auch dieses in Dämmbeton mit diesen überhohen Wohnzimmer. Und dann eben auch dort ein Holzbau, der eigentlich dann auch eine Weiterentwicklung ist von diesem System, dann aber nicht ganz so ausgeführt wurde vom Totalunternehmer, aber auch ein kompletter Holzbau mit hier zum Beispiel mit der Spezifikation, dass das Haus keine Balkone hat, sondern man hat sämtliche Balkone in einer großen Orangerie zusammengeführt, die für alle Bewohner gleichfalls zu nutzen ist. Hier noch ein Bild von innen. Von der Höhe her konnten wir hier in diesem Bau auch das Holz dann zeigen. Wir machen auch dreieckige Häuser, eine Siedlung in Zürich, eine Genossenschaftssiedlung mit jedem Stock 3 Wohnungen, oder? Das bietet sich an mit den Balkonen immer an den Extremitäten. Alterswohnen in Zürich, Kleinwohnungen mit einem Sockelgeschoss, wo Kindergarten und Eltern-Kind-Zentrum drin ist. Dann auch lange Stangenwohnen, eine Art Lärmschutzwohnbau am Rande von Zürich zur Autobahn. Ein Stützenplattenbau mit Elementwänden drin. Und natürlich vielleicht unser erster großer Wettbewerb, den wir gewonnen haben, der auch sehr wichtig war für unser Büro, ein Genossenschaftswohnungsbau in Zürich-Leimbach mit 2 sehr großen Gebäuden am Rande von Zürich mit sehr schöner Aussicht. Und hier noch, das war vielleicht vor 20 Jahren, auch noch die Thematik eher Großwohnungen zu bauen, also alles 4- und 5-Zimmer-Wohnungen, wo wir dann so ein Sixpack entwickelt haben, dass jede Wohnung auch wirklich beide Ausrichtungen hat. und hier dann im Wettbewerbsentwurf bewusst der Entscheid, sich an den Rändern der Parzelle zu bewegen, um dann auch diesen schönen Baumbestand, alten Baumbestand bestehen lassen zu können. Wir machen aber auch anderes, hier ein Fußballstadion, und das ist nicht das Fußballstadion, das wir gerne bauen würden in Zürich, nämlich das Hauptturmstadion, der erste. Es gab sogar eine Schnitzelbank, habe ich gehört, diese Fasnacht. Das ist das Stadion in Thun, das wurde gebaut. Und wie gesagt, wir hoffen, dass wir jetzt hoffentlich in den nächsten Jahren dann auch das Stadion in Zürich bauen dürfen. Hier eine Erweiterung vom Lochergut, eine 60er-Jahr-Siedlung, auch eine Aufgabe, die uns sehr am Herzen liegt, diese großen Siedlungen aus den 60er, 70er Jahre, wo man weiterbaut, umbaut und hier eigentlich eine Erweiterung vom Geschäftszentrum und mit Büros im Oberstock. Infrastrukturbauten, das sind wir gerade am Bauen, in der Nähe vom Letziparkstadion, ein Busbahnhof. Das sind jetzt noch Renderings, das ist der erste im Aushub. Und dann zu guter Letzt natürlich Schulbauten, auch eine wichtige Aufgabe, hier eine Primarschule in Buochs, ein Hybridbau, Holz- und Massivbau, oder letztes Jahr fertig geworden in Sur, auch ein Primarschulhaus mit einer speziellen Treppenskulptur in der Mitte, einer Doppelhelix, die gleichzeitig dann auch als Fluchttreppe funktioniert. Sehen Sie, wie das funktioniert. Eigentlich eine große Pausenhalle in der Mitte und diese skulpturale Treppe, die dann das ganze Schulhaus verbindet. Und dann natürlich die Fachhochschulen hier in Winterthur, das ist im Bau, Katharina-Sulzer-Platz für Pflegefachberufe der ZHW. Eine Art gestapelte Landschaft im Innern mit einem Ring von Büros rundherum. Ist jetzt im Bau und eben, es wurde schon erwähnt, das kennen Sie vielleicht, die Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz, jetzt gerade fertiggestellt mit der tollen Kunst und Bau von Katja Schenke in der Mitte. Dieser Betonstele. Und dann eine weitere Fachhochschule, ähnliche Größenordnung, aber ganz anderes, eine ganz andere Ausgangslage, die Berner Fachhochschule in Biel, der große Campus, und dort schließt sich dann wieder der Kreis zu Hermann Blumer. Das wird ein Holzbau, etwa 60.000 Quadratmeter Nutzfläche, die wir komplett in Holz erstellen. Sie sehen, dort haben wir dann einen Ring von Laboren und Werkstätten und mittendrin dann diese sämtliche Hörsäle, also gemeinschaftliche Räume dieser Fachhochschule. Und das Bild kennen Sie vielleicht vom Flyer oder von der Karte. Das ist dann ein Modell der Konstruktion, die wir mit Hermann zusammen ausgetüftelt haben. Diese Fachhochschule ist eine technische Fachhochschule mit ziemlich hohen Anforderungen, was dann die Traglasten und auch die Nutzung dieser Räume betrifft. Dort hat es Labore, dort hat es Holzwerkstätten bis über Laserlabore, die gar keine Schütterung, also das ist alles nebeneinander und untereinander. Und das war sicher, kommen wir vielleicht später dann drauf, eine große Herausforderung, das in Holz zu denken und zu planen. Und jetzt vielleicht noch kurz ein Wort zu wer wir sind und wie wir funktionieren. Wir sind, es wurde schon erwähnt, eine Genossenschaft und mit 10 Partnern inzwischen und waren aber schon bei der Gründung 10 Partner. Und das ist aber auch nicht so etwas Spezielles. Hier der Mann in der Ecke ist Walter Gropius, der ja dann in Amerika auch das Architecture Collaborative gegründet hat, also eine Architektengruppe. Wir kennen Archizoom als Architektengruppe, Superstudio, hier Groupe d'études d'architecture et d'urbanisme mit Jona Friedmann in der Mitte. Und Team So aus Japan Atelier 5 muss man, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Also Sie sehen eigentlich das Arbeiten im Kollektiv oder in der Gruppe, was für uns, für Poolarchitekten eigentlich so der Kern war, wie wir funktionieren, wie wir arbeiten möchten, ist auch keine Neuerfindung, sondern es gibt schon viele eben Architektur, Kollaborationen, die zusammenarbeiten und eigentlich sich weiterentwickeln. Und selbst Team 10 kann man vielleicht in einem größeren Sinne so verstehen, als eigentlich eine Übergruppe, die in einem regen Austausch miteinander arbeitet, also quasi ein Zusammenzug von vielen Architekturbüros. Hier noch ein paar Bilder aus dem Familienalbum 90er Jahre, bevor wir überhaupt Pool gegründet haben, dann unsere erste urbanistische Versuche, dann die Bürogründung, auch schon wieder 10 Jahre her das Foto und jetzt so quasi gerade so der Stand mit 2 neuen Partnern, die wir aufgenommen haben. So, voilà, das war so ein Schnellzug durch unser Schaffen. Herzlichen Dank.
Muss man Hochdeutsch reden?
Man muss nicht, aber vielleicht ist das angebracht, ich weiß nicht. Wie ist es denn? Hochdeutsch? Schweizerdeutsch? Dialekt.
Wobei ist natürlich der Appenzeller Dialekt und nicht der Basler. Und für mich ist natürlich, ja, vielleicht fast ein bisschen leichter, ein Ort zu schwätzen, obwohl ich es auch kann. Ich will am Anfang auf den Punkt bringen. Und Sie sehen es selber. Wenn ich geboren bin, also ich bin in einem Alter, wo man wahrscheinlich da im Saal jetzt denkt, der hat mit Innovation natürlich gar nichts zu tun. Aber wenn man auf dem Bild auch sieht, ich bin aufgewachsen an einem Ort, wo eben mit Holz geschaffen worden ist. Mein Grossvater hat angefangen, der Vater hat es weitergemacht. Ich bin dann auf die Welt gekommen. Also die Herre ist auch eigentlich. Und ich bin recht froh gewesen, als ich von dieser Metallkrippe in eine Holzkrippe umgelagert worden bin. Und wenn ich heute, ich habe das Bild längs im Internet abgeholt, muss sagen, da sieht fast mehr nach einem Einkaufswagen aus als nach einer Krippe. Wenn man mich beschreiben will, kann man eigentlich im keltischen Baumkreis nachschauen. Ich habe das Gefühl, da beschreibt meine Art recht gut. Die Kelten hatten keine Schrift und sie haben alles müssen im Kopf behalten und haben das so gemacht, dass immer da in Bezug zu einer Bombe genommen haben. Und so haben sie dann super Gedächtnis können bis ins Höchalter behalten. Also Kastaniengeborene sind offen für alles Neue. Für das Obertürlich, spontan treffen sie Entscheidungen. Begeisterungsfähigkeit ist überwältigend. Der Veränderungsrichtung kennt keine Grenzen und mutig stellt sich die Herausforderung auf allen Gebieten vom Leben. Also ich habe schon das Gefühl, da trifft ein bisschen zu. Und zwar, ich habe da ein bisschen eine Art, die bringt mich endlos in einen Zugzwang. Und meine Art ist auch, oder meine ja, Artweise, wie ich arbeite, ist, wenn ich mit den Architekten zusammenkomme, dass ich ihnen sage, ja, wenn wir können zeichnen, dann können wir mit Holz bauen, oder? Und da bin ich dann auch schon mal ein bisschen gefallen. Hier oben, Herzog de Meuron, also Frau Bindwanger, ich weiß nicht, ist sie heute überhaupt da. Ja, Meier, zu mir gekommen sind, ob man da in 7 Wochen bauen könnte für Basel, für die Ausstellung im Museum. Dann habe ich gesagt, natürlich ja. Und eben, wenn ihr da könnt zeichnen, dann können wir da bauen. Aber 7 Wochen ist halt ein bisschen eng gewesen. Und dann sind sie Wochen später mit der neuen Zeichnung gekommen. Dann müssen sie sagen, nein, jetzt habe ich zu viel versprochen. Also da können wir es jetzt schon nicht machen. Aber wir haben eben in diesen 7 Wochen alles müssen organisieren. Wir müssen natürlich da auch für uns aufzeichnen. Produktion organisieren. In mehreren Betrieben haben wir den da gemacht und haben es dann können innerhalb dieser 7 Wochen aufstellen dort in Basel. Natürlich sehr froh gewesen, dass das funktioniert hat. Und man darf schon fast sagen, Holz ist eigentlich auch Kunst, oder Kunst kann man mit Holz machen. Endlos gehe ich auch Wagnis ein. Gerade bei dieser Brücke, wo man eigentlich nicht dazukommt, also auf den Fuss schon, aber nicht mit einem Fahrzeug, wenn wir es mit dem Helikopter reinfliegen, aber wo wir die Teile haben wollen, ablopfen, sind es zu schwer gewesen. Ich habe da, wir haben es zwar gewogen, aber wo der Helikopter abgeflogen ist, hat er eben gesagt, ja, das sind nicht die 3,9 Tonnen, sondern etwa 4,2 oder 4,3. Jetzt hat der Ablauf hat so Zusatzgewicht gegeben. Und was haben wir können machen? Wir haben Benzin rausnehmen und haben dann noch 10 Minuten können fliegen, für einen Teil einzusetzen. Das ist natürlich eine riesige Spannung geworden. Und meine Frau ist heute da, sie hat Fotos machen am Abend, hat sie kein einziges Foto im Apparat gehabt. Sie war auch so nervös gewesen. Aber wir haben sie gegen den Mittag hergebracht. Also nach dem Mittag, und die Befreiung war gross gewesen. Sie haben es erwähnt, Herr Richter. Ich habe natürlich auch mit der Informatik zu tun. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich mich nach arbeitsabnehmender Maschine gesehen habe, oder heute noch sehen, oder damit ich nicht selber arbeiten und mitrechnen, Elektronik hier und damit ich nicht selber muss denken. Und angefangen habe ich wirklich schon, schon vorher mit Programmieren, aber im 74 habe ich dann einen teuren Computer gekauft und mit dem dann angefangen habe, die Informatik mit dem Holzbau zu verbinden. Dortmal ist natürlich gerade das Zeichnen und das Konstruieren und natürlich auch das Ausführen von Verbindungen sehr ein grosses Thema gesehen, hat viel Zeit gebraucht. Dank dem, dass wir den Computer einsetzen ist vielleicht dem von etwa 4 Stunden auf 2 Minuten runtergegangen. Wir haben dann Maschinen ansteuern können. Haben allerdings in der Zwischenzeit dann auch noch einmal gesehen, dass der Weg noch nicht ganz gut ist. An der ETA hat man Versuche machen, haben dann alles noch ein bisschen optimieren müssen. Und seitdem existiert das Verbindungssystem. Und ist heute noch eines der modernsten. Also, und hat natürlich dann uns erlaubt, im Holzbau Zeichen zu setzen. Mit dem Sentispark hat es dann angefangen, mit einem schwierigen Gebiet. Wir sind dann auch ins Ausland, haben grosse Spannweiten da bis 100 Meter können machen. Interessant ist auch die Begegnung mit dem Bub, der gesagt hat, wir sollten einmal Stalt Decken machen, die etwas gescheiter sind. Also, das ist schon der Sohn, der Vater, Langenegger. Ich habe gesagt, ich soll mal etwas ausdenken. Ich habe dann eigentlich auch nicht gewusst, was bin, aber auf dem Heimweg dann auf die Idee gekommen, auf den Kastenquerschnitt, haben dann da vorgestellt. Hat es natürlich Diskussion gegeben, geht das, funktioniert das? Aber ich kann mich noch gut erinnern, als er dem gesagt hat, er kenne meinen Vater, weil er ist in der Nähe von Herisau aufgewachsen, oder Herisau, der Herr Langenegger. Und das war ein rechtschaffener Mann gewesen, und so kann ich ja gerne nicht so weit vom Stamm wegsehen. Also, diese Kühe ist ja wacker wohl gewesen. Also, da hat dann eigentlich im Holzbau sehr viel ausgelöst, heute im Wohnungsbau. Aber, die Arbeitsabnehmung mit Maschinen, die hat mich dann eben schon etwa 7 Jahre beschäftigt, bis ich endlich die Idee hatte. Und da ist in Hannover passiert mit dem Fritz Krüsi, wo wir gerade an der Messe gesehen sind, alle die Maschinen angeschaut haben und einfach am Abend gesagt haben, da ist es noch nicht, aber zur Nacht am 4. ist mir dann die Gedanken gekommen, damals ein AMC, da vorne ist ein Motor und der geht auf Werkzeug holen und das Holz kommt auf Böck daher und dann kann man rundherum arbeiten. Dann sind wir am 4. gekommen. Wir sind dann hergefahren am 7. Tag und der Fritz Krüsi hat gerade einen neuen Mercedes gehabt, wo er etwa 240 fahren konnte. Und dann sind wir in 6 Stunden von Hannover zu uns hergefahren, in einem Rausch, meistens über 200, oder? Und dann ist es einfach so, da wird man so quasi inspiriert, oder? Wir haben zusammen die Maschine entwickelt, und daheim haben wir sie gehabt, wir haben gewusst, wie man die baut. Und das hat natürlich dann sehr viel ausgelöst, dann haben wir können plötzlich Sachen bearbeiten, die es vorne nicht gegeben hat. Und es kann natürlich auch mal passieren, dass ich dann noch ein bisschen sonst noch gefordert wäre. Ich musste für den Shigeru Ban hier Yamagata reisen, weil er mit dem Mock-up, das ist ein Muster, gerne zufrieden war von den japanischen Unternehmern, von dem japanischen Holzbauwerk. Also ist einfach nicht so super ausgeführt. Sie hat da Spalt und das Holz ist nicht so schön und die Linien sind nicht so gerade. Hätte mir einfach gar nicht gefallen. Er ist sehr beunruhigt gesehen. Sich mal vorstellen, wie es da mit dem Shigeru Ban den 10 Minuten ist, wenn er so ein bisschen nicht so ganz zufrieden ist. Und ich bin dann mit, konfrontiert gesehen mit den Dutzend Leuten. Und wenn die Gesichter anschauen, da ist überhaupt kein Lächeln auf dem. Kein einziger. Obwohl ja Japan eigentlich lächelt. Und darüber aber haben sie es nachher so können machen. Braucht manchmal eben nicht viel, einen Schalter trüllen. Und natürlich ein wunderbares Werk da, Fuji Besucherzentrum. Kommen wir zum Schluss. Ich möchte allen Architekten Dank aussprechen, dass sie mit meinen Fantasien können umgehen können. Selbstverständlich auch Poolarchitekten, wo wir können zusammenarbeiten können. Partnerstrasse. Und ich glaube, Holz kann die Architektur verändern. Wir haben ein Buch hier, wo über meinen Lebenswandel eben Beschreibungen drin hat und die man hat, so Bücher da. Da habe ich eigentlich wie geschenkt bekommen zu meinem 70. Geburtstag.
Zuerst vielen Dank für die Einführung. Ich finde immer ganz wichtig, dass auch die Gäste wissen, wer da ist. Und Sie haben gesagt, Sie sind am Schluss, Herr Blumer. Ich hoffe nicht, dass Sie am Schluss sind, sondern dass wir jetzt noch einsteigen in die Diskussion. Ich möchte gern noch, bevor wir diskutieren, noch vielleicht noch zwei Sätze sagen, was wir mit unseren Gästen oder was unsere Gäste eigentlich für ein Programm uns gebracht haben. Es ist ja so, dass wir Innovation ist ein unglaublich weites Feld und der Schwerpunkt heute wird sein, dass wir vor allem über Holz reden, welchen Einfluss das Holz auf die Architektur auch haben kann. Ich werde das am Ende noch sagen, was Sie in den nächsten beiden Abenden erwarten. Das wird natürlich auch in den zwei anderen Veranstaltungen ein bisschen anders werden. Aber ich denke, wir können auch vom Holz ausgehend dann noch ein bisschen weiter schauen. Das ist unser Wunsch. Herr Blumer, Sie hatten gerade jetzt noch abgeschlossen, deswegen gerade die erste Frage an Sie. Sie sind ausgebildeter Zimmermann. Das kann man nicht von vielen Bauingenieuren behaupten, dass sie diese handwerkliche Erfahrung haben, noch weniger von den Professoren an Hochschulen, Universitäten. Was bringt in Ihrem Alltag heute diese Ausbildung als Handwerker? Welchen Einfluss hat das, dass Sie das Handwerk gelernt haben?
Ja, im Holzbau ist vielleicht etwas speziell. Also das habe ich ja dann auch in der Ausbildung gesehen, beim Beton oder beim Stahl, dass vielleicht das handwerkliche Können als Ingenieur nicht ganz so wichtig, aber beim Holzbau muss man einfach das Materialverständnis haben. Das habe ich natürlich bekommen durch meine dreijährige Lehre und indem ich eben immer in unserem Betrieb dann über die Ferien gearbeitet habe. Und natürlich auch vielleicht die Methodik, wie man vorgeht, beim Holzbau ist das so, dass man eigentlich aus dem Handwerklichen so eine Methodik der Arbeitsweise auch entwickeln kann. Also man muss effizient sein.
Und das Material selbst, also ist das ein Unterschied? Sie haben ja auch mit anderen Leuten zu tun, die nicht diese Ausbildung haben. Der Zugang zum Material, Holz ist ja etwas, was auf seine Weise lebt. Wie nehmen Sie das wahr bei anderen? Was braucht es eigentlich, um Holz zu verstehen? Sie haben vorhin, ich glaube, du warst, Matthias, gesagt, in Holz denken. Das ist ja offensichtlich was anderes als in Beton denken.
Ja, also gut, an für sich haben wir einen guten Bezug zum Holz, weil wir kommen ja täglich mit Holz irgendwie zusammen. Und junge Leute beginnen vielleicht mit Holz zu basteln. Also ich sage auch bei den Architekten, sie müssen ihre Modelle dann in jenem Material bauen, das dann auch in die Ausführung kommt. Also ein Betonbau müsste mit Beton modelliert werden und dann sehen Sie schon den Unterschied. Mit Holz geht es einfach einfacher, oder? Holz ist nicht schwieriger. Aber es ist einfach, glaube ich, schon nötig, dass man tatsächlich diese Nähe oder dieses Verständnis zum Holz hat, weil Holz ist nicht ein ganz einfacher Stoff. Er hat Fehler, wie wir Menschen, und damit müssen wir umgehen. Also wir haben keine exakte Wissenschaft, sondern wir müssen eigentlich mit so quasi mit dem Ungewissen umgehen können.
Matthias, aus eurer Sicht als Entwerfende, wenn du das so sagst, wir müssen in Holz denken oder wenn wir in Holz denken, was ist anders, wenn ihr den Auftrag habt oder selbst den Wunsch äußert oder die Absicht habt, in Holz zu bauen? Wie darf man sich das als, ich bin selber ja kein Architekt, wie darf man sich das vorstellen? Wie unterscheidet sich das konzeptionell im Entwurf? Wie schnell müsst ihr mit so Leuten wie Hermann Blumer auch Kontakt aufnehmen innerhalb so eines Prozesses, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen?
Ich denke, das Holz einem selber diszipliniert und das ist, finde ich, nicht negativ, sondern gut. Das heißt, man muss eigentlich sofort mit dem Holzbauingenieur zusammensitzen und so etwas die Regeln verstehen. Und Beton mag vielleicht, wie es ja auch im Alltag oder vielleicht so in der Masse gebraucht wird, ich rede jetzt nicht von den vielleicht qualitätsvollen Sichtbetonbauten, verleitet ja auch ein bisschen schludrig zu sein und man kann dann auch noch ein bisschen die Kräfte verteilen. Das, denke ich, lässt Holz einfach weniger zu oder liegt weniger auf der Hand. Und das heißt, man wird von Anfang an, denkt man eigentlich strenger so. Man denkt struktureller. Und das empfand ich eigentlich, als ich das erste Mal mit Holz gearbeitet habe, eigentlich auch fast eine Erlösung. Und der zweite Punkt ist dann tatsächlich, dass, glaube ich, Holzbauingenieure auch wirklich anders sind. Also ich erlebe sonst und wir arbeiten mit tollen Ingenieuren zusammen, aber oftmals ist mit einem Holzbauingenieur von Anfang an kommen auch viel mehr Vorschläge, wie es sein könnte oder wie man konstruieren könnte. Sachen, die uns selber überraschen, die wir dann aufnehmen und weniger nur die zeichnen es mal und wir schauen, ob es dann geht. So eine Erweckungs- oder so ein Initialzündung war schon für mich eben dieser Bau an der Barnerstraße mit dem Holzbausystem. Und das war eigentlich speziell, also dieser Wohnbau, sechsgeschossig. Wir hatten den Wettbewerb gewonnen für diese Genossenschaft und dann war das eine, vielleicht die zweite Sitzung, haben sie gesagt, ja super, oder? Und wir haben da ein Holzbausystem und ihr macht doch bitte den Bau mit diesem Holzbausystem. Also es war jetzt dort eben speziell, da wurde quasi die Bauherrschaft, hatte mit dir schon dieses System angedacht, die wollten mit 2000 Watt bauen und wir waren ein bisschen okay, oder? Haben das mal mit nach Hause genommen, angeschaut und das hat dann sehr gut geklappt, aber wir hätten diesen Bau nicht gemacht in Holz, wenn das nicht quasi von außen eine Idee war. Und das war natürlich dort speziell, weil es eine Unternehmergenossenschaft und die wollten einen Holzbau machen, der eigentlich vom Zimmermann erstellt werden kann, oder? Und der nicht eben von irgendeiner großen Holzbaufirma gemacht wird. Und für diese spezifische Aufgabe hattest du ja dann dieses Holzbausystem entwickelt, oder? Und wir haben das dann eigentlich übernommen und mit dem angefangen zu denken und haben dann aber den weiteren Schritt gemacht, also das ist ja ein innerstädtisches großes Wohnhaus, 50 Wohnungen, dass wir dann auch gesagt haben, ja, eigentlich das Holz dann nach außen zu zeigen oder irgendwie auch im übertragenen Sinne, wir haben sowieso verkleiden müssen, war auch nicht die Absicht, sondern wir haben gesagt, ist das überhaupt richtig? Zuerst haben wir uns auch ein bisschen gewehrt, bis wir dann gemerkt haben, ja, ich meine, die halbe Altstadt von Zürich ist in Holz gebaut und ist verkleidet, oder? Also verputzt mit Stein, also das ist eigentlich und inzwischen ist für mich Holz eigentlich neben Beton und Stahl eigentlich zu einem gleichwertigen Baumaterial geworden, das jetzt wirklich an anderen Entscheidungen folgt, ob man jetzt mit Holz oder Beton baut, oder? Stahl ist natürlich immer noch schwieriger in der Schweiz, das hat aber auch gewisse historische Gründe, ja.
Herr Blum, ist für Sie das auch eine Frage der Bauherrschaft zuallererst oder ist es eine Entscheidung, die von den Bauenden, von den Architektinnen, von den Entwerfenden, von Architektinnen, Architekten getroffen werden kann, sollte, muss?
Ja, es gibt natürlich beides, oder? Bauherrschaften möchten vielleicht ökologische Akzente setzen. Bei den Architekten ist es so, dass sie sich vielleicht in dieses Gebiet einarbeiten möchten oder vielleicht eben auf diesen Zug aufspringen müssen in Zukunft. Sonst kann man nicht Architekt sein, sage ich jeweils. Also es ist auch ein gewisser Zwang aus der Gesellschaft raus, der jetzt entstanden ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Oder? Es kommen natürlich auch wichtige Fragen. Haben wir ausreichend Ressourcen? Haben wir überhaupt die Unternehmungen, die das bauen können? Und sind wir überhaupt in der Lage, das auch zu planen, zu natürlich vernünftigen Kosten? Kostenfrage war am Anfang immer die wichtigste, weil man hat immer gesagt, Holzbau ist teurer. Das wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich ergeben, dass das nicht mehr der Fall sein wird. Aber eben dank der Aufholjagd, die wir mit der Industrialisierung hingekriegt haben.
Wie würden Sie das einschätzen, die Bereitschaft, dann in Holz zu bauen, wenn das von Seiten der Bauherrschaft gar nicht im Visier war, gar nicht beabsichtigt war. Wie groß ist die? Klar, das hängt von einzelnen Bauherren ab, aber Sie erkennen ja Tendenzen. Sie beobachten das jetzt seit eben Jahrzehnten. Ist dann Umdenken im Gange? Kann man Leute davon überzeugen, dass eben auch der Holzbau ein gleichwertiger oder eben sogar besser geeigneter Bau ist, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt?
Eine Frage. Das ist ja meine Aufgabe. Also, ob man es kann oder nicht, das hängt jetzt von meiner Tätigkeit ab. Aber ich glaube, es ist gelungen, ja. Man kann schon. Aber manchmal schwieriger, manchmal nicht so schwierig. Manchmal ist es einfach auch fast ein Muss, weil irgendwo die Randbedingungen so gestellt sind, dass man eben diesen Weg gehen will. Heute sind die Architekturwettbewerbe des Öfteren auch so ausgeschrieben, dass eine Holzbaulösung oder sogar explizit eine Holzbaulösung vorgeschrieben ist. Das war natürlich vor 20 Jahren überhaupt nicht so, oder? Auf der einen Seite ist es sicher Wunsch, Bedürfnis, auf der anderen Seite vielleicht manchmal auch Zwang. Ob es richtig ist, das möchte ich hier jetzt nicht entscheiden, oder?
Ob ein Zwang richtig wäre?
Nein, ich habe natürlich da auch schon so Aussagen gemacht bei uns im Kanton Appenzell. Früher wurde ja mit Holz gebaut, aber da würden mich natürlich die Baumeister den Hals abschneiden, dass man einen Meter über Terrain nur noch mit Holz bauen darf. Aber da müssen wir auch noch eine neue Regierung dann wählen, bis das soweit kommt.
Große Pläne. Aber das ist natürlich genau, es ist ja eine dieser Kernfragen, wofür so eine Innovation, wofür eine neue Technik, also eine neue Technik, das Material ist ja unendlich alt, aber wofür dieses Material benutzt werden kann in den Prozessen, die jetzt stattfinden. Geht es darum, zum Beispiel ökologisch, nachhaltig, mit Ressourcen, die nachwachsen und dergleichen zu bauen? Oder geht es darum, mit dieser Möglichkeit und mit den Möglichkeiten des Holzbaus auch in die Gestaltung einzugreifen? Das heißt, nicht nur nachbauen, was andere in Beton gebaut haben, sondern mit dem Holz Dinge erreichen, die man nur mit Holz erreichen kann. Ich glaube, das wäre ja eigentlich etwas, was zum Beispiel der Eisenbeton ganz klar geschafft hat, dass er einen Sprung gemacht hat oder die Entwürfe konnten plötzlich ganz anders angelegt werden durch die technischen Möglichkeiten des Eisenbetons. Wo sehen Sie eigentlich aus Ihrer Warte des Ingenieurs, auch des Zimmermanns am Ende, wo sollte das Hauptaugenmerk liegen, wenn man heute über Holzbau redet?
Ja, Sie sprechen da an, ob es gewisse Architekturen gibt, die man praktisch nur noch mit Holz, sagen wir, bauen kann. Aber es gibt Anzeichen, dass die Architektur sich dorthin entwickelt, wo die Entwürfe schon recht holzspezifisch sind und das Wechseln zu einem anderen Baustoff schwierig wird. Bis jetzt mussten wir eigentlich immer von einem anderen Baustoff zum Holz wechseln, haben natürlich dann Bauformen übernommen, wie sie früher gemacht wurden. Aber die Architektur ist in einem extremen Wandel. Also ich muss sagen, es ist fast unheimlich, was jetzt von der Architektur her daherkommt. Und eigentlich die Holzbauer eben mitnimmt auf ihren Weg. Und ich bin natürlich glücklich darüber, oder?
Also. Das ist ja das, was Sie immer wollten, oder? Eigentlich. Das hat doch recht lang gedauert. Matthias, wie seht ihr das? Ihr seid ja auch Architekten, die da die Augen aufmachen und schauen, was woanders passiert. Wie nehmt ihr das wahr, diese Twitter-Funktion eigentlich? Etwas leisten zu müssen, was andere Materialien schon längst leisten, aber eben unter anderen Vorzeichen ökologisch. Und eben auch der Bedarf, Form, also die Gestaltung im Blick zu behalten und Holz als Gestaltungselement zu benutzen und nicht nur eben zu ersetzen, Beton durch Holz zu ersetzen.
Ich denke, in erster Linie ist natürlich der Entscheid, mit welchem Material wir bauen. Wir fangen schon nicht mit dem Entwurf an, sagen jetzt, das jetzt mal Holz und dann machen wir den Entwurf, sondern es ist schon sehr klassisch. Ich meine, es gibt eine städtebauliche Idee und ich sage jetzt mal Muttenz, also die Fachhochschule Nordwestschweiz, die wäre vermutlich nicht, hätte mir nie in Holz gedacht, obwohl ich überzeugt bin, du hättest das auch sicher das Gebäude auch in Holz geschafft. Aber das war für uns zum Beispiel jetzt dort wirklich ein als Betonbau, als Massivbau gedacht. Und es gibt andere Bauaufgaben, jetzt vielleicht das Stapferhaus in Lenzburg, das fertig geworden ist, wo schon die Aufgabe dieses vielleicht das Holz oder wo durch die Aufgabe das Holz sehr viele Vorteile mitgebracht hat. Also eigentlich einerseits die Schnelligkeit, aber es ging auch darum, eigentlich eine Blackbox zu machen, ein Bau zu machen, wo man eigentlich ständig jedes Jahr eine neue Ausstellung aufbaut und wo dann vielleicht das Holz jetzt hier ganz spezifische Vorteile hatte, weil man kann auch mal ein Loch in Boden sägen und eine Treppe reinführen. Also das war dort jetzt zum Beispiel für diese Aufgabe sehr direkt die Lösung. Was Holz einfach sehr gut kann und was eigentlich Beton auch kann, aber beim Beton sehr aufwendig ist oder teilweise dann teuer, ist die Sichtqualität herzustellen, oder? Bei Beton gibt's wunderbare Beispiele, aber wenn ich das in Beton will, bin ich dann eigentlich im gehobenen Betonbau, kann man sagen. Natürlich gibt es Beispiele, wo man mit sehr rohem Beton arbeitet, wie vielleicht das Peter Merkli sehr schön vorgeführt hat, aber auch das braucht eigentlich dann quasi in der Unperfektion eine extrem hohe Kontrolle. Und das Holz hat dort, finde ich, einen unwahrscheinlichen Vorteil, dass eigentlich das Material selber schon quasi als fertige Oberfläche funktioniert. Und zum Beispiel eben jetzt gerade in der Fachhochschule, Berner Fachhochschule, also diese große Fachhochschule, war das jetzt eigentlich ein Prinzip. Wir wussten, das war im Wettbewerb klar, dass wir das Gebäude mit einem Totalunternehmer erstellen. Und ich glaube, alle Architekten hier im Raum, die kennen auch ein bisschen die Problematik. Also man kennt eigentlich den ausführenden Totalunternehmer noch nicht. Man weiß auch nicht, wo das hinzieht. Das heißt, es braucht wie eine robuste Struktur. Und dort war das eigentlich die Strategie, oder die wir zusammen eigentlich entwickelt haben, dass es eine Art wie eine Holzgrundstruktur ist, die so robust und so direkt ist und die man auch nicht, und das hat sich jetzt bewährt, auch alle Sparrunden wurde eigentlich die Grundkonstruktion nie in Frage gestellt und wir haben dort Stützen, die sind irgendwie 60 mal 80 Zentimeter, also das sind riesige Holzstützen und die sind, das ist eigentlich quasi der fertige Finish. Dann haben wir einen Holzknoten entwickelt, der spricht, also es war dort auch die Idee, ein Gebäude zu machen, nicht nur, weil die Holzfachschule dort reinkommt, aber wo eigentlich auch der Laie sieht, wie ein Gebäude trägt, das ist vielleicht schon fast eine antiquierte Vorstellung. Also ich habe eine Stütze, es gibt ein Auflager und ein Unterzug, der drauf liegt. Oder das war so, dieser Knoten ist eigentlich die Spezialität und der Rest sind dann einfach Füllungen, oder? Und die können, war so die Strategie, die können auch günstig sein, aber das Holz kann man uns nicht wegnehmen. Das kann man auch nicht schlechter machen. Und das ist so implizit etwas, was natürlich beim Holz einfach fantastisch ist. Und das funktioniert von Anfang an.
Eine Eigenheit, die eben andere Materialien nicht haben, also die meisten anderen Materialien nicht haben. Beim
Stahl vielleicht auch, aber ja, der Brandschutz aber ist, macht genau, uns dort eigentlich genau, einen Strich durch die Rechnung. Und beim Holz sind wir natürlich dank eben der Arbeit der Ingenieure heute weiter. Und das, denke ich, war ein Quantensprung, also die neue Brandschutzverordnung. Die hat natürlich also jetzt Großbauten möglich gemacht, die bis noch vor 10 Jahren eigentlich nicht denkbar gewesen wären. Ja.
Jetzt sind schon ein paar Stichworte gefallen, auf die ich sehr gern noch zurückkommen möchte. Also das eine sind auch die Grenzen, da kommen wir vielleicht ein bisschen später noch drauf. Herr Blumer, sagen Sie doch noch mal was dazu. Das kam bei Ihnen vorhin als Stichwort, als kleine Sequenz, auch die Ressourcen, die nah sind. Also dass wir mit einem Material arbeiten, was hier wächst, was hier entsteht. Wie sieht das genau aus? Sie können das besser beschreiben und beurteilen. Sie haben besseren Einblick. Wie ökologisch ist das Holz, mit dem heute gebaut wird? Also ist das wirklich was im Wald nebendran wächst? Oder ist das utopisch oder romantisch vielleicht, wenn man davon ausgeht, dass das ja eben hintendran nachwächst, was man vorn zum Bauen gebraucht hat?
Also das ist natürlich der Urwunsch, dass man möglichst das Holz aus dem eigenen Wald, früher natürlich in der Landwirtschaft, nutzt oder in der Gemeinde, aus dem Gemeindewald, der Kanton, aus dem Kantonswald, der Staat vielleicht irgendwo aus der Region gesamtschweizerisch. Die Industrialisierung hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem eben die Weiterverarbeitung nach der Sägerei in der Schweiz wie ausgestorben ist oder weggefallen ist und jetzt natürlich in umliegenden Ländern viel besser organisiert ist. Deswegen gibt es dann da Umwege, die nicht so ganz glücklich sind, aber daran können wir arbeiten. Aber vielleicht die Ressourcenmenge, da müssen wir im Moment noch keine Sorgen haben, aber pro Mensch wächst auf der Erde 1 Kubikmeter Holz nach. Für alle diese 8 oder 9 Milliarden Menschen sind es diese 9 Milliarden Kubikmeter, die nachwachsen.
In welchem Zeitraum?
Die man nutzen kann, theoretisch, zum Verfeuern oder zum Bauen und so weiter. Und eigentlich auch sehr gut auf die Kontinente verteilt. Also in jedem Kontinent ist die Menge praktisch 1 Kubikmeter pro Mensch, mit Ausnahme von Australien. Dort hat es wenig Leute, aber viel Holz. Aber bei uns ist es auch so. Wir haben 8 Millionen Menschen, wir haben 8 Millionen nachwachsen Kubikmeter Holz. Also in diese Rechnung müssen wir uns in Zukunft hineinbegehen. Mehr dürfen wir nicht brauchen. Wir können natürlich alte Bauten abbrechen und altes Holz wieder brauchen, oder? Aber ich glaube, man muss, wenn wir in die Zukunft denken, muss man versuchen, so ein wirtschaftliches, nachwachsendes Gleichgewicht hinzukriegen.
Heißt das im Umkehrschluss, dass dort, wo viel Holz da ist, auch sozusagen die Hotspots der Holzarchitektur zu finden sind? Oder wie würden Sie das formulieren aus Ihrer Perspektive? Also Norwegen fiel jetzt schon mal als Stichwort in der Einleitung. Da ist das Verhältnis wahrscheinlich auch eher mehr Holz als Menschen, vermute ich mal. Also gibt's sowas oder spielt das überhaupt keine Rolle?
Nein, also gerade die nordischen Länder, die haben natürlich eine schwierige Zeit hinter sich. Also früher war Holzbau dort natürlich üblich, aber später hat man sich dann so quasi wie wegbegeben und mehr an andere Baustoffe geglaubt. Sie kommen aber wieder zurück und ich glaube, so Kanada oder Amerika, vor allem Amerika, sind auch nicht gute Beispiele, dass man in diesem Verhältnis wachsendes Holz, viele Holzbauten arbeitet. Ich glaube, der Holzbau ist dort am besten entwickelt, wo man das Handwerk gepflegt hat. Weil der Holzbau kommt eigentlich aus dem Handwerk raus und nicht von, sagen wir, diesen akademischen Berufen. Heute schon. Heute haben wir an der ETH natürlich sehr viele Ingenieure, die mit Holz irgendwie eine Diplomarbeit fertig machen. Oder wir haben auch in Biel sehr viele. Als ich damals studierte, waren wir 220 Studenten. Ich war der Einzige, der sich ums Holz bekümmert hat und wurde auch als absoluter Exot angesehen. Und, aber man hat sich nicht lustig gemacht über mich, weil ich dank der Berufsausbildung den anderen irgendwo ein Stück voraus war.
Natürlich.
Stellen. Du hattest vorher erwähnt, dass die Holz, also Weiterverarbeitung in der Schweiz ja etwas zurück ist, oder so, ich sage jetzt mal, so diese Großbetriebe, wie man sie in Österreich kennt oder auch in Deutschland. Meinst du, das wird sich jetzt in naher Zeit ändern, weil quasi nur mit diesen Betrieben können wir auch natürlich auch wirklich, sage ich jetzt, größere Bauten auch in einem ökonomischen Umfeld erstellen, oder? Oder sind wir dort nach wie vor aufs nahe Ausland angewiesen?
Ich glaube, man muss einfach sagen, ja, daran glauben, dass es sich verändern wird und nicht den Kopf in den Sand stecken, weil die Technologie, die geht weiter. Und ich glaube, in Zukunft wird für die Holzwerkstoffherstellung auch nicht mehr absolut eine Großfirma benötigt, sondern man wird es auch vielleicht auf einem kleinen Platz in Zukunft machen können. Also das wird sich zeigen. Ich glaube fest daran, dass wir das wieder zurückholen können.
Wenn es darum geht, diese Innovation und das Neue mit dem Material zu verbinden, dann geht es ja immer auch um Technologien und nicht nur um den Einsatz des Materials, sondern auch um die Verwendung des Materials. Also wie setze ich Holz ein und mit welchen Stoffen muss ich es kombinieren, damit es neue Trageigenschaften, neue Alterungsbeständigkeit und dergleichen hat. Für mich scheint spannend, dort hinzuschauen, wenn wir jetzt über die Holzkonstruktion ist, oder das Holz ist da, sag mal so, das Holz ist da. Was braucht es? Was sind eigentlich heute die Innovationen, um Holz zum Beispiel, die Oberfläche von Holz, witterungsbeständig zu machen? Wie muss Holz verarbeitet sein, damit das auch eine Lebensdauer hat, die brauchbar ist für die Gebäude, die entstehen? Vielleicht können Sie, Herr Blume, noch was dazu sagen, wo die Innovationsfelder heute liegen. Also Sie haben in Ihrer Einleitung ein bisschen was geschrieben zu Ihren Anfängen, dass auch der Computer natürlich nötig war, um statische Konstruktionen zu berechnen. Vielleicht sagen Sie mal noch was zum Material selbst. Wir hatten vor einer Zeit, war es letztes oder vorletztes Jahr, hatten wir Architektur und Beton zum Thema. Und da ist natürlich auch immer wieder die Diskussion, dass es so viel Zuschlagsstoffe zum Beispiel im Beton gibt, dass dann eben fragwürdig ist, wie ökologisch ist das Ganze dann noch mit all den Zuschlägen. Beim Holz ist das ja ein bisschen anders. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen, wo wir da stehen für die Zukunft. Was bietet eigentlich Holz fürs zukünftige Bauen?
Klar, wir haben das Holz aus unseren Wäldern und das ist Gott gegeben, also mit allen seinen Fehlern und seiner Struktur. Und wenn wir da etwas ändern, dann braucht es natürlich schon noch ein paar Schritte dazu. Aber erstens haben wir mal über 50.000 Holzarten auf dieser Welt. Also damit kann man schon sehr viel verbessern. Also wir haben beständige Holzarten. Gut, Holz an der Fassade, das vergraut. Aber auch da gibt es natürlich schon Möglichkeiten, dass man das verlangsamen kann oder verhindern kann. Aber in Zukunft wird wahrscheinlich eine Neuentwicklung kommen und das ist die sozusagen die Versteinerung des Holzes. Also wir bringen diese Kohlenstoffwelt mit der Siliziumwelt zusammen. Und versteinertes Holz gibt es natürlich schon aus der Natur, also 6 Millionen Jahren kann man da ein Holz irgendwie aus dem Untergrund nehmen, es ist überhaupt nicht kaputt. Wobei, das muss nicht so eine große Versteinerung sein, sondern es muss einfach dieser Zusammenschluss dieser beiden Welten kommen. Das sehe ich, weil die Moleküle Silizium und Kohlenstoff sind ziemlich ähnlich. Sie haben vier Arme und docken sich da Sauerstoff und Wasserstoff an, oder? Und wir sind Kohlenstoffleute und sagen wir die mineralische Welt, das ist eine Siliziumwelt, oder? Aber das ist jetzt vielleicht eine provokative Frage, wenn Sie mich so auf den wo geht das hin?
Natürlich, es geht immer darum, dass man, wenn man an so einem Punkt steht, wo sich Innovationen abzeichnen, dann ist immer die Frage, wie nachhaltig ist das? Wie lang lebt sowas? Also Holz ist ein Material, wenn wir alte Häuser anschauen und das Holz uns anschauen, dann sehen wir, naja, also vielleicht hält ein Betonbau länger, aber vielleicht auch nicht zwingend. Genau, das ist die Frage.
Nein, da sind Sie falsch orientiert. Aber eben alle Baustoffe altern. Und wir haben ja Tempel in Japan oder China, die sind über 1000 Jahre alt. Und also das ist natürlich, hat damit zu tun, in welchen Konditionen hat das Holz überlebt. Also es ist dort trocken, es ist genau, vielleicht sind unterhalten worden, diese Tempel.
Ja. Und das, wie reizt ihr dieses Material aus, wenn es um solche Oberflächen, du hast es selber erwähnt, solche Oberflächenfragen geht. Also was braucht es, damit Holz uns, dass er ein Image hat, für die einen eben vielleicht das Shelley-Image, für die anderen, je nachdem, was es für ein Holz ist, eben auch das Tropenholz-Image und auch vielleicht nicht so konnotiert, wie man das macht. Wie geht ihr mit dem Holz als Oberfläche um es in eure Gebäude zu integrieren, auch ästhetisch? Also es braucht ja die Funktion und es braucht die Oberfläche als Schauwert.
Ich verstehe jetzt die Frage dahin, dass es einfach mal um die Fassade geht, oder? Also um die äußere Schicht. Ich denke, im Innenraum kennen wir alle, da kann man es lackieren, beizen, streichen. Das sind der Fantasie in dem Sinne keine Grenzen gesetzt, oder? Man kann Holz so verarbeiten, dass es gibt ja viele Häuser auch in der Schweiz, oder aus dem ländlichen Bereich. Letztlich habe ich auch im Emmental ein großer Gutshof gesehen. Nein, es ist ein Gasthof, eine Holzfassade, die wurde so gestrichen, dass es aussieht wie Stein, oder? Also und das sieht man tatsächlich erst auf den zweiten Blick, also irgendwie so bizarr. Aber wir haben tatsächlich jetzt beim für Holzfassaden ist das so eine Frage, oder? Also will ich jetzt dieses warme Holz sehen, also quasi das vielleicht eher auch den Ausdruck von einem Chalet oder wie und wir haben jetzt zum Beispiel eben in Lenzburg haben wir uns entschieden das schwarz zu machen. Das hat jetzt vielleicht auch mit der Thematik zu tun, mit dieser Blackbox, aber es hat natürlich Vorteile, oder? Also dieses Druck imprägnieren und schwarz dunkel lasieren, weil natürlich diese Verschwärzung des Holzes, die ja nicht natürlicherweise durch diese Pilze auftreten und ja auch gar kein Mangel sind, aber vielleicht ästhetisch als unschön wahrgenommen werden, weil sie ja vor allem im Mittelland nicht so schön regelmäßig wie in den Bergen, wo wir dann so ganz Gebäude haben, die sehr super oder ganz silbrig vergrauen oder wie im Wallis, wo man sehr viele Sonne hat, wo die dann wirklich von alleine eigentlich die Gebäude quasi so eine dunkelbraune, schwarze Färbung bekommen. Und ich glaube, das ist ganz klar hier, je nachdem haben wir hier dann also im Mittelland, wo es auch feuchter ist, dann nicht unbedingt diese Bedingungen. Und dort war jetzt, und das ist jetzt auch die Lösung, die wir zum Beispiel für die Fachhochschule Biel, die wir auch mit einer Holzfassade dann versehen, gewählt, also wir hätten ja auch ein anderes Material, eben in dieser Holzbau an der Badnerstraße in Zürich, dort haben wir ja Glasfaserbetonelemente angehängt. Und jetzt in Biel haben wir auch die dunkle Färbung, also es war dann auch ein Prozess mit der Bauherrschaft und es gibt ja hier von Jessen Vollenweider auch diese Siedlung am Rhein, wo das ja ähnlich ist, so dass man sagt, man nimmt das vorweg, abstrahiert aber auch ein bisschen den Ausdruck, also dass quasi das Holz erst, sag ich, auf tastbare Distanz erkennbar wird, aber es eigentlich abstrahiert wird auf das war zum Beispiel hier mal eine erste Lösung, so. Wir haben auch, finde ich auch, es gibt ja diese tolle Kantonalschule in Biel von Staufer Hasler. Die ist ja eben in, sag ich, mit, ich weiß gar nicht, ob es Lerche oder, ich glaube von Eiche, also quasi mit edlen Hölzern an der Fassade. Und dort kann man mal sagen, je nachdem, wie man es jetzt betrachtet, hat es eine sehr lebhafte Färbung gekriegt, oder weil es auch sehr tektonisch in der Fassade gearbeitet wird, oder unschön. Also ich glaube, dort gibt es wirklich Seiten, die teilweise so unregelmäßig schwarz geworden sind und wo auch nicht zu erwarten ist, dass in den nächsten 10 Jahren das dann homogen wird. Und mit dem muss man leben können. Aber ich glaube, das ist ein Prozess, den muss man mit der Bauherrschaft diskutieren. Und wir haben also wirklich eine Tour durch die ganze Schweiz gemacht, zum Beispiel jetzt eben mit der Bauherrschaft im Kanton Bern, wo wir ganz explizit große Bauten, also am Schluss sind wir dann eben in Basel gelandet, oder vor dieser Siedlung von Jessen Vollen weiter. Und dann war dann so am Abend, wo haben sie gesagt, ja, dunkel, das sie eigentlich auch vorgeschlagen haben, super, so machen wir es, oder? Aber da geht es jetzt wirklich auch um Image und als Architekt finde ich dann wirklich die Frage sehr wichtig, wo, in welchem Kontext baue ich? Im ländlichen, wir haben auch die Beobachtung gemacht, dass eigentlich historisch oft die Holzgebäude traditionell, die eigentlich im Dorfkern sind, also sowohl im Appenzell wie auch im Bernischen zum Beispiel gestrichen sind, und dann die Gebäude, aber die wirklich dann also die Schöpfe und so, also die dann
die Nutzbauten
sind in der Landschaft, die sind dann oft Natur, oder? Also auch dort, denke ich, wurde früher schon eine Differenzierung gemacht, und das finden wir interessant, oder? Also und da sind wir aber natürlich dann technisch auch ein bisschen, also jetzt Holz streichen, das ist schon sehr unbeliebt, das muss man natürlich sehen, also dort hört dann, also gerade bei größeren Bauten, dann das Facility Management, denke ich, ist heute unser größeres Problem. Also quasi
der Unterhalt,
ja. Dass man heute, oder ich sage jetzt mal die größere, ich sage jetzt Bauherren sind eigentlich nicht bereit, oder immer weniger bereit, einem Gebäude eigentlich den normalen Unterhalt zu geben. Eigentlich ist es ja normal, dass zum Beispiel ein gestrichener Holzbau vielleicht alle 5 bis 10 Jahre erneuert wird. Es gibt ja eben auch Beispiele, die uralt sind, die wurden immer so gepflegt. In Skandinavien kennt man das, kein Problem. Aber heute ist das natürlich eigentlich fast, also die Mehrkosten während der Erstellung sind, denke ich, oft mal jetzt nicht mehr so das Thema, weil ich quasi den Nutzen über die Ökologie und so weiter nachweisen kann, aber der Unterhalt dort hört dann der Spaß dann ein bisschen auf. Oder? Und deshalb eben jetzt auch in Biel diese dunkle Färbung, die natürlich verspricht, dort ein bisschen unterhaltsfreundlicher zu sein.
Wie argumentieren Sie, Herr Blumer, wenn Sie Bauherren gegenüberstehen und genau die Frage im Raum steht, wie unterhält man so eine Fassade? Was spricht für Holz als Fassadenmaterial?
Ja, das ist immer eine Frage, wo ich natürlich auch nicht so direkt Antworten geben kann. Ich glaube, wichtig ist, dass man aus der Architektur her Bauten plant, die für solche Sachen nicht so wahnsinnig empfindlich sind. Also es gibt natürlich eine Zeit, oder es gab eine Zeit, wo man von der Architektur her überhaupt nicht Rücksicht genommen hat auf diesen Aspekt. Also dann vielleicht, man sagt heute natürlich keine Vordächer, aber das haben wir auch, keine Vordächer, aber dann haben wir dort den Schindelschirm und dann wird natürlich die ganze Wand grau und diese Schindeln, die halten etwa mindestens 50 Jahre oder noch länger, fast 100 Jahre. Oder man hat einen Bretterschirm und der wurde grau und das stört eigentlich nicht. Also es ist, glaube ich, schon von der Architektur her sehr wichtig, dass man mit der Frage sich befasst. Und Peter Zumthor hat dann begonnen, mit solchen Latten zu arbeiten. Und wenn dort eine Seite etwas grau wird, dann spielt das überhaupt keine Rolle. Dann nimmt man das nicht mehr wahr. Oder St. Benedikt, die Kapelle, die hat sich dann natürlich unregelmäßig verfärbt. Auf der Westseite ist sie etwas grau geworden. Allerdings auf dieser Höhe ist das nicht so ein großes Problem. Aber wenn man dorthin geht, dann hat man das Gefühl, das ist ein wunderschöner Ton geworden, oder? Aber das hat auch einfach die Architektur bewirkt. Ja. So abgerundet und die Übergänge sind fließend. Und
etwas, was man nicht gar nicht machen kann. Also das entsteht ja. Also das ist ja eine Form von Patina, die im Gebrauch, also in dem Fall nicht durch Berührung wie ein Treppenlauf oder Handlauf bei einer Treppe ist, sondern durch die Natur. Das finde ich ist eben auch noch ein Aspekt, dass Oberflächen, die die meisten Gebäude heute haben, also Beton, Glas, Metall, die haben ja alle kaum die Eigenschaft, sich zu verändern durch ihren Gebrauch oder durch die Zeit. Also es wird so wie konserviert und wenn sie sich verändern, dann oft unschön. Also wenn man mal St. Jakobstadion anguckt, diese Kunststoff, die Umhüllung, die Kissen. Ich meine, hochgradig unästhetisch, nachdem das ein paar Jahre einfach der Natur oder dem Licht auch ausgesetzt ist. Und das sind ja Dinge, die beim Holz ja in gewisser Weise auch viel vertrauter sind. Also ein gealtertes Holz ist uns doch viel vertrauter als ein gealterter Kunststoff. Also der ist uns viel näher, sagen wir es mal so. Vertraut ist es natürlich durch die vielen Dinge, die wir sehen, die eben unschön sind. Das spricht ja eigentlich für Holz in dem Fall.
Aber vielleicht muss man dann schon sagen, es muss ja auch richtig angewandt werden, oder? Ich meine, das Beispiel ist dieser Kapelle von Zumthor. Er hat natürlich mit den Schindeln auch die richtige, also ich meine, das ist natürlich eine traditionelle Art, aber quasi dieses kleine Element der Schindel erlaubt natürlich auch eine lebhafte Verfärbung. Und die großflächige Anwendung an der Fassade ist wirklich ein Holz schwierig. Also wenn ich jetzt, das wurde ja auch in den 80er Jahren, hat man ja, oder als ich studiert habe, war das ja so das Nonplusultra mit diesen melaninbeschichteten Sperrholzplatten zu arbeiten. Und das war ja hat sich ein bisschen herausgestellt, nicht ganz so einfach, oder? Weil dann die große Fläche tatsächlich dann sehr anfällig ist, oder? Wenn sie verletzt wird. Aber sobald man Holz natürlich im Kleinen oder richtig anwendet, dann nachher erlaubt es eben diese Patinierung. Und ich glaube, da ist Holz dann tatsächlich anders wie Kunststoff oder Beton. Und Beton hat natürlich die Qualität, dass man Sichtbeton im Außen kann man natürlich auch wirklich in riesigen Flächen anwenden. Dort gibt es natürlich auch fantastische Beispiele. Oder dort ist natürlich dann, also wenn es darum geht, jetzt wirklich groß monolithisch zu bauen, dann mache ich das nicht in Holz. Also ich glaube, das wäre einfach das falsche Material. Oder dann und ich glaube, so muss man denken. Also muss auch überlegen, welche Wirkung ich mit einem Gebäude erzielen möchte und dementsprechend dann ansetzen. Ja. Und eben die Bündigkeit ist natürlich auch ein bisschen Gift für Holz, oder? So. Also das denke ich ist auch ein bisschen ein Entscheid, oder? Dass man vielleicht wirklich auch tektonischer arbeitet in der Fassade, denke ich. Oder war für uns immer so ein Thema.
Ja. Herr Blumer, Sie beobachten ja, was in dieser Szene des Holzbaus passiert. Und Sie wissen sicher auch, was am DFAB gemacht wird mit Holz an der ETH, dass man eben jetzt ganz anders als Sie in den 70er Jahren den Computer benutzt, um auch neue Formen zu generieren. Was für mich noch als Frage so im Raum steht, wo sind denn für Sie oder gibt es für Sie Grenzen dieses Materials? Also gibt es etwas, jetzt haben wir da gehört, das Stichwort das Monolithische, dass die große Fassade, die große geschlossene Fläche, die dem Holz ja auch in gewisser Weise widerspricht, weil ein Baum ja nicht endlos breit sein kann. Vielleicht können Sie das so aus Ihrer Erfahrung jetzt auch rückblickend sehen, wo sind Sie in Ihrer Suche nach dem, was Holz kann, auch an Grenzen gestoßen?
Ja, bis jetzt natürlich noch nicht, aber...
Was befürchten Sie, was kommen könnte?
Aber ich habe versprochen, dass ich jetzt noch 20 Jahre arbeiten möchte. Also vielleicht kommen dann die Grenzen. Also wir haben tatsächlich beim Holz sehr schnell Grenzen, oder? Also das ist so, dass erstens mal die Menge des Materials schon uns irgendwie eingrenzt. Dann natürlich auch in der Statik haben wir nicht die Leistungsfähigkeit des Stahles oder des Betons und Es ist aber jetzt natürlich vielleicht ein Abtasten, was versucht wird jetzt, was vielleicht dann die Grenzen aufzeigen wird. Also man möchte hochbauen mit Holz. Und es sind Projekte jetzt tatsächlich im Tun bis 300 Meter mit Holz. Mir scheint es dann irgendwann ja, am Ende zu sein, also schon vielleicht bei 150 Meter dürften wir wahrscheinlich an die Grenzen stoßen, weil das dann einfach für Holz nicht mehr das Richtige ist, oder? Weil dann werden wahrscheinlich die Stützen zu dick und die Herstellung zu aufwendig und so weiter. Also wenn wir solche Sphären eingehen oder eine Brücke mit Hängebrücke mit 1500 Meter, doch, ich könnte schon auch in Holz denken.
Bin ich mir sicher, dass Sie es probieren würden. Das ist mir klar. Das ist mir klar. Es ist eben, die Grenze meint jetzt eben zum einen auch die Form, die formale Grenze, also dass man dann eben sagt, wo sind wir jetzt? Wissen Sie das gerade auf Anhieb? Also ich habe ein bisschen geguckt, sind wir so bei knapp unter 100 Metern, oder? Was gebaut wurde in Holz? Oder?
In der Höhe
also, ist... Also fertig gebaut?
Fertig gebaut, also noch nicht ganz fertig, ja. In Wien 85 Meter.
In Wien, ja, genau.
Wege haben, bei Lillehammer, nur... glaube ich, 75 Meter gehabt, jetzt haben sie oben was noch drauf gebaut, okay, damit sie höher sind als Wien. Okay. Oder? Also der Wettkampf ist in vollem Gange. Ja. In Vancouver gehen wir auf 70 Meter. Ja. Also das ist heute bereits im Tun. Mhm. Aber wir müssen sehen, wo es dann sinnlos wird.
Matthias, verfolgt ihr sowas? Ist das für euch ein Thema? Was kann man in Holz bauen? Was bauen andere in Holz? Wo wird das gebaut? Guckt man sich sowas an? Ist das für eure Arbeit wichtig oder geht ihr wie anders ran? Ist das für euch etwas, was sich im Prozess als Material ergibt?
Ja, schon so. Also natürlich schauen wir an und die Hefte und lassen es uns auch faszinieren oder von so Extrembauten, aber ich glaube, das sind wir vielleicht nicht das richtige Büro oder das ist nicht unser Ansatz, sondern tatsächlich ist dann Holz für uns eine Entscheidung im Prozess. Meistens, manchmal auch herangetragen, auch direkt von der Bauherrschaft, aber das ist eigentlich dann wirklich einfach die, wo wir schauen, welches Material entspricht eigentlich dem Wesen dass wir denken, oder? Deshalb ist vielleicht eine Busgarage, hat eine Betonfassade, weil wir das als adäquat empfinden für die Aufgabe. Und ein anderes Gebäude ist ein Holz, und das hätte man aber auch in Beton bauen können. Also es ist für uns dann schon ein Entscheid, der auf architektonischen Überlegungen beruht. Und so ein bisschen wir sind natürlich keine Ingenieure oder so, dieses Ausloten von diesen Extremen oder in diesem Wettbewerb, das ist für uns jetzt weniger ein Thema. Oder eben deshalb ist jetzt auch die Fachhochschule in Nordwestschweiz in Beton, nicht in Holz. Aber ich denke, wir hätten jetzt auch teilweise Mühe, vermutlich haben wir auch die falsche Bauherrschaften, um die dann zu überzeugen von man sind ja auch Experimente, oder? Und da braucht es natürlich dann ein gewisser Wagemut auch, das einzugehen.
Und wenn ihr seht, eben, jetzt hatte ich es auch schon erwähnt, DFAB mit Gramazio Kohler, die sehr stark sich an den technischen Möglichkeiten und vielleicht auch bis an die Grenzen hinan bewegen auf dem Gebiet. Welche Rolle spielt sowas in eurer Arbeit, dass man Möglichkeiten hat, eben zum Beispiel eine Dachkonstruktion komplett neu zu rechnen und aus 60.000 verschiedenen Holzteilen zusammenzusetzen? Ist das für euch ein Spielraum, den ihr vielleicht mal betreten wollt, oder ist das etwas, was keine Rolle spielt?
Vielleicht. Nee, aber ich glaube, bei uns ist es nicht so wichtig. Also diese quasi Freiformen, oder? Das hat uns, ich sage sicher so, während dem Studium, vielleicht kurz nach dem Studium natürlich so höchst fasziniert, aber wir wir sind, also es hat sich da nicht ergeben, wir sind dann aber auch weggekommen. Also uns, ich mag die Formen teilweise dann auch nicht, oder? Aber natürlich gibt es der ein oder andere Bau, wo man natürlich diese Technik benutzt. Was ich sehr viel interessanter finde, ist eigentlich, wo eben jetzt auch im DFAB ja stark geforscht wird, ist quasi wirklich in so Produktionstechniken. Und die sind natürlich experimentell, aber wie man jetzt zum Beispiel mit Computertechnologie oder Robotertechnologie gewisse Sachen plötzlich machen kann, also Armierungen mit Zellulosefasern, gibt es Experimente, oder eben jetzt im Holzbereich, das wird ja auch schon angewandt, Holzwände, die aus mehrfach geschichteten und verdübelten Hölzern gemacht werden, also wo ich überhaupt keinen Leim brauche, und das ist eigentlich nur mit also eigentlich Hightech möglich, oder? Ist eigentlich extrem komplex, aber dann als Baustoff sehr einfach, oder? Und das finde ich natürlich fantastisch, also ich plötzlich kann ich massive Wände machen, die aber kein Leim drin haben, oder? Also ich habe plötzlich nicht mehr dieses Kompositproblem, das ja vielleicht dann, oder wo ja vielleicht dann auch die Nachhaltigkeit beim Holz irgendwann mal, es gibt ja Holzstoffe, wo die genau gleiche Frage, oder wie viel Kunststoff habe ich drin? Und dort denke ich, dort wird vermutlich noch einiges passieren. Wir wissen auch nicht, was dann wirklich in die industrielle Fertigung reinkommt, aber dort finde ich, dort passiert vermutlich etwas, wo wir plötzlich Sachen machen können, die wir im Moment noch gar nicht, und da forschen die natürlich extrem dran, oder? Halt mit Freiformen oder was auch immer. Und das finde ich eigentlich interessanter, wie dann so eine, ja, einfach eine lapular, so eine dreidimensionale Form zu machen, ja.
Es nur zu machen, weil es geht. Ja. Herr Blumer, wenn man, vielleicht auch um den Bogen wieder zu schließen, wenn man gute Holzarchitektur sehen will, zeitgenössische, wo muss man hin? Was muss man gesehen haben, Ihrer Meinung nach? Vielleicht Ihre eigenen Bauten mal ausgenommen, was die empfehlen Sie sowieso. Was muss man gesehen haben, um zu verstehen, was dieses Material kann und was das Material eben auch für Möglichkeiten bietet, vielleicht für viele auch schon jenseits dieser Grenzen, die man in ihm vermutet?
Also eine interessante Bewegung gab es natürlich im Vorarlberg, und dort sind die Holzbauer so quasi auch die Architekten gewesen. Also so diese Familie hatte Architekten und Holzbauer, und diese Kombination hat dort zu einer Architekturentwicklung, natürlich in einer Umgebung, wo traditionelle Holzbauten schon waren, losgelöst, die heute wirklich sehr sehenswert ist. Und es gibt natürlich jetzt vor allem auch in skandinavischen Ländern Bewegungen, wo die Architektur jetzt langsam wieder attraktiv wird. Also deswegen, Sie haben Helen und Hart erwähnt, das ist ein junges Architektenpaar. Sie hatten einfach den Wunsch, mit Holz zu bauen. Deswegen haben sie mich dann irgendwann mal nach Norwegen beordert, nach Stavanger. Das ist sowieso auf der Westseite, bis man dort mal ist, oder? Und wurde dann sogar ins Board genommen oder aufgenommen, und wir haben dann gemeinsam versucht, über natürlich das Holzverständnis die Holzarchitektur zu entwickeln. Und was Sie dort jetzt im Moment machen, ist ja schlicht und einfach fantastisch. Also Sie gewinnen auch praktisch jeden Wettbewerb. Also im vergangenen Jahr keinen einzigen Wettbewerb verloren. Also das ist, sieht man die Entwicklung, wie mit einem Baustoff auch eine Architekturrichtung entstehen kann. Natürlich, Sie haben gesagt, ich soll es nicht erwähnen.
Doch, nein, es war nicht so ernst gemeint.
Aber Tamedia ist natürlich schon auch etwas Sehenswertes, oder?
Der Tamedia-Hauptsitz in Zürich vor 6 Jahren?
Ja, also 13, 14 wurde es fertiggestellt.
Vor 6 Jahren entstanden. Also markantes Gebäude, auch in einem absolut städtischen Kontext, und eine wunderbare Holzkonstruktion, auch ohne Metall, also eine reine Holzkonstruktion. Also,
wird aber nicht von allen Architekten als gut befunden.
Ja gut, gibt's nicht in der Architektur. Jetzt ging es um die Tipps. Matthias, welche Holzarchitektur ist dir am stärksten in Erinnerung geblieben von dem, was du
gesagt hast? Ja, ich glaube, an Japan kommt man nicht vorbei. Aus zweierlei Gründen. Ich meine, das sind natürlich sehr alte Gebäude, die Tempel. Aber ich glaube, man kann lernen, wie man wie man Raum schafft, auch mit engen oder gedrückten Räumen. Also es gibt nicht nur der große Raum und die große Spannweite. Ich glaube, das ist interessant, wenn man mit Holz arbeitet, oder? Also natürlich super, oder auch was ihr jetzt in Biel macht, wieder mit Shigeru Ban, oder? Verrücktes Zeugs. Aber umgekehrt kann man auch sehr einfach, also man kann auch bei uns in den Bergen dort vieles entdecken. Und das Zweite ist natürlich, dass man dunkel arbeitet. Das war für mich einfach eine Entdeckung, mal in diesen Räumen zu sein. Das kann man auch nicht mit Fotos transportieren, oder? Weil oft sind die Sachen dunkel gestrichen und wie dunkle Flächen eben auch Licht tragen. Und ich denke, das ist so da kann man nur lernen davon, oder? Weil da herrscht ja auch eine große Angst. Also ich glaube, vom Holz haben wir jetzt inzwischen fast niemand mehr Angst, aber Räume dunkel zu machen, da herrscht nach wie vor das ist sehr schwierig durchzubringen, oder so. Und ich glaube, da braucht es noch so Aufklärungsarbeit. Ja. Deshalb muss man nach Japan gehen, da kann man das erleben.
Ja. Das ist sicher auch was Werner Blaser, der heute nicht da ist, aber der die Architekturdialoge natürlich als ihr Gründervater sozusagen betreut hat, der würde natürlich das sofort unterschreiben, dass Japan für diese Art des Denkens im Raum oder des Raumdenkens natürlich eine ganz entscheidende Orientierung ist. Und Holz, da kommt man eben auch nicht an Japan vorbei. Ich möchte gern Ihnen die Gelegenheit geben, wenn Sie mögen, noch die eine oder andere Frage zu stellen. Herr Blaser ist nicht so oft in Basel. Vielleicht hat sich im Laufe des Gesprächs etwas ergeben, was sich aufgedrängt hat und was ich nicht gedacht habe. Bitte schön, wir haben ein Mikrofon, sonst.
Ja, also ich kann es probieren. Also ich habe nur gehört, dass die Buchen ein Problem haben, weil es zu heiß ist. Hallo. Ich habe nur gehört, dass die Buchen im Moment ja wahnsinnig unter der Hitze leiden und bis in wenigen Jahren verschwinden werden. Ist das ein gutes Material?
Die Buche ist natürlich für die Natur mal ein sehr wertvoller Baum, weil einfach der Wasserhaushalt bei der Buche das Beste ist, was es gibt. Aber die Buche leidet tatsächlich unter der Hitze. Aber es gibt natürlich dann die Eiche, die an ihrem Platz treten kann. Die hat dieses Problem viel weniger. Und wird sich irgendwie eine Veränderung einstellen. Die Buche aber in höheren Lagen, da wird sie kein Problem haben. Also sie wird wieder in die Höhe zwischen 800 bis 1200 Meter hochklettern. Dort hat man jetzt leider fast nur Fichten in der Forstwirtschaft dann gepflegt und die Buche wie ausgemerzt. Also sie ist nicht tot, sondern es ist ein Baum, der in der Schweiz natürlich überall ihre Nische finden wird. Aber hier, glaube ich, gerade im Baselbeet war es letztes Jahr halt schon extrem krass und das Laub hat dann halt, glaube ich, im August fiel das runter und
es war ja das fehlende Wasser. Von Mai bis Oktober hat es quasi nicht geregnet. Ja. Und es war heiß. Also es ist die Trockenheit im Grunde. Wichtige Frage, weil natürlich, wir haben jetzt immer von Holz geredet. Wir haben kaum spezifiziert, worum es geht. 50.000 Arten gibt es, von denen wir, weiß ich, 10 oder so intensiv benutzen hier in unseren Regionen. Und der Rest spielt für uns keine Rolle. Aber es gibt natürlich für all diese Anwendungen, von denen wir jetzt gesprochen haben, sicher auch das perfekte Holz. Davon gehe ich mal aus.
Also, vielleicht nicht ganz perfekt, aber überraschend. Vor allem auch, wenn man die Inhaltsstoffe dann noch alle erfasst, die natürlich zum Teil sehr gesundheitsfördernd sein können. Also wir bauen jetzt gerade etwas Wichtiges, Größeres mit Arfe aus dem Engadin. Und das riecht natürlich extrem gut, oder? Und wir wissen ja aus der Wissenschaft, dass der Herzschlag über Nacht dann tiefer ist und dass man dann glaube ich, um 10%. Und man behauptet natürlich, man lebe dann etwas länger, ob das Sinn gibt. Oder das kann man sich fragen, oder?
Ja, alle wollen das. Die meisten wollen das. Gibt es noch andere Fragen, Meinungen? Dann strecke ich das nicht künstlich in die Länge, sondern lade Sie ein, in einer Woche wieder hier zu sein. Wir werden in der nächsten Woche uns beschäftigen mit dem Movable House von Rabaran Hürzeler. Beide sind auch da, beide Architektinnen. Heute schon da, gucken, wie das nächste Woche laufen könnte. Ein ganz spannendes Projekt, was davon ausgeht, dass ein Haus nicht unbedingt an dem Standort bleiben muss, wo es heute gebaut wird, wurde in dem Fall in Rien. Und in zwei Wochen wird es nochmal auf einer ganz anderen Ebene interessant. Wir begrüßen dann Barbara Alter von der Stadtentwicklung des Kantons Basel-Stadt und den Journalisten Christoph Keller. Und das Thema dort wird sein Smart City. Und wir werden uns mit dieser Innovation der digital erschlossenen Stadt beschäftigen, mit all dem, was da an Für und Wider zu finden ist. Christoph Keller ist ein starker Kritiker solcher Tendenzen. Barbara Alter hat den Job, das in Basel und speziell auf dem Wolf, auf dem SBB-Areal, das auf dem Wolf in die Wege zu leiten. Also das wird sicher eine sehr spannende, weil auch kontroverse Diskussion, so wie es nächste Woche um andere technische und bautechnische Aspekte geht. Also Sie sind herzlich eingeladen, wiederzukommen. Das würde uns sehr freuen. Heute die weitesten Gäste kamen heute aus St. Gallen. Also darf man nicht übersehen, dass auch das ein großes Einzugsgebiet gefunden hat. Ich danke Ihnen beiden und Sie alle sind herzlich eingeladen, noch ein bisschen bei uns zu bleiben. Wir haben noch ein bisschen Bier, ein bisschen Wasser, ein paar Brezeln. Sie können gern noch so 1:1 bilateral, multilateral miteinander ins Gespräch kommen. Architekturdialoge, das bezieht Sie selbstverständlich ein. Und wie gesagt, Ihnen danke für die Aufmerksamkeit und Ihnen, Herr Blumer, dir, Matthias, vielen Dank für Ihre Statements, für Ihre Meinungen. Das war hochspannend für mich. Vielen Dank.